Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was ist das Besondere an dem durch einen Angriff beschädigten Höhlenkloster in Kiew? Wieso wurde die Musik von Abdullah Ibrahim immer minimalistischer? Und was macht schöne Bücher aus? Themen dieser Stunde. 1573 Tage. So lange ist es her, dass Russland die Ukraine überfiel. In diesem Krieg sind auf beiden Seiten schätzungsweise 200.000 Soldaten gestorben. Außerdem sagen die Vereinten Nationen mindestens 16.000 Zivilisten. Durch russische Raketen- und Drohnenangriffe sind im Mai in ukrainischen Städten so viele Menschen getötet worden wie noch nie seit Februar 2022. Nun wurde in Kiew die Kathedrale des Höhlenklosters beschädigt, UNESCO-Weltkulturerbe seit 1990. Małgorzata Lawrowska von Tadden hat nach Kriegsbeginn in Warschau die Stiftung Obmin gegründet, eine internationale Plattform, die ukrainische Museen unterstützt und über ukrainisches Kulturerbe informiert. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
1051 wurde das Höhlenkloster gegründet. Wieso gilt es als eines der größten und heiligsten Klöster des orthodoxen Christentums?
Also Lavra Petrzewska ist einfach Beweis dafür, dass es Ukraine immer gab und nicht in Moskau, sondern da genau in Kiew. Lavra Petrzewska war immer ein Symbol und wurde auch natürlich politisch ausgespielt. Die Zuspitzung kam nach Angriff der Russen im Jahr 2022, weil, wie Sie wissen, es kam zur Spaltung der Kirche. Die ukrainische Kirche wurde unabhängig von Moskau, ukrainische orthodoxen Kirche. Aber Lavra Petrzewska war in den Händen Moskauer orthodoxen Kirche. Und eigentlich seit Anfang dieses Krieges versuchen die Ukrainer, Lavra Petrzewska wiederzubekommen.
Vor zwei Jahren hatte ja das ukrainische Kulturministerium angewiesen, dass die moskautreue ukrainisch-orthodoxe Kirche das Höhlenkloster verlassen musste. Jetzt sitzt die, sagen wir, ukrainisch-treue orthodoxe Kirche in dieser Anlage. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht sowieso ein Politikum oder ist dieser Brand für Kunst- und Kulturhistoriker besonders wichtig?
Ich habe auch heute erfahren, dass letzte Woche die letzten Moskauer treuen Mönche diesen Gebiet verlassen haben, weil sie müssen sich auch vorstellen, das ist ein Riesengebiet, 79 Gebäude. Und als das in den Händen von Moskauer treuen Mönchen war, hat man auch ohne Zustimmung von UNESCO mehr als 40 Gebäude umgebaut. Lavra Petrzewska befindet sich im sogenannten Museumsviertel. Also das ist kein Zufall, dass dort Bomben fielen, dass dort der Angriff passierte. Neben Lavra Petrzewska befinden sich viele sehr wichtige für die Ukrainer bekannte Museen, wie Museum des Krieges, wie Hodomor-Museum oder Mestetski Arsenal. Mestetski Arsenal wurde auch heute beschädigt, mehr als 1000 Quadratmeter von dem Dach verbrannte. Mestetski Arsenal, das ist einer der bekanntesten auch in Europa Museen für moderne Kunst. Also das zeigt, dass dieser Übergriff kein Zufall war.
Trotzdem heißt es, es sei noch unklar, ob es einen direkten Angriff auf die Lavra Petrzewska gegeben hat oder ob herabfallende Trümmer der Flugabwehr den Brand verursacht haben. Präsident Zelensky ist sich sicher, dass auch dieser Angriff gezielt nationales Kulturerbe zerstören sollte. Und das denken Sie auch?
Das Typische bei den Angriffen, bei den russischen Angriffen, ist es so, die schießen einmal und dann bewusst, wenn schon da Leute sind, die zum Beispiel Feuer löschen, zu Hilfe kommen, schießen die zweites Mal. Und das passierte heute auch. Man hat dabei Feuerwehrmänner getötet, die schon da waren, um diesen Brand zu bewältigen. Also nach Erfahrung, nachdem wie die Russen handeln, wieder vielleicht ein Beispiel. Wir merken erst jetzt nach diesem Angriff, dass das Kulturerbe ein Ziel ist für die Russen. Aber es fing alles an in den ersten Monaten des Krieges, schon im März 2022 haben die Russen ein sehr wichtiges Museum für die Ukraine in Iwankow zerstört, Museum von der nahe bekannten Künstlerin Maria Primatschenko.
Wir haben natürlich damals darüber berichtet, der Brand jetzt ist gelöscht und die Ikonen und Reliquien des Höhlenklosters konnten gerettet werden. Was mich erstaunt hat, war, dass offensichtlich, wie Sie sagen, in all den Kriegsjahren, in denen es viel Gräuel, Tod und aber auch Vernichtung von Kulturgut gegeben hat, aus dem Höhlenkloster offensichtlich kaum etwas in Sicherheit gebracht wurde.
Dass auf dem Gelände von Lawra Peczerska befindet sich auch Schatzkammer des Historischen Nationalen Museums in Kiew. Zum Beispiel in diesem Schatzkammer befinden sich in der Sammlung befindet die sogenannte Skittengold. Aber die Museen in der Ukraine haben in eigenen Sammlung jetzt nichts, was am wertvollsten ist. Wenn Sie zum Beispiel in diesem Schatzkammer dazu Besuch sind, Sie sehen nur Kopien. Deswegen das, was da blieb, entweder konnte man einfach vorher nicht abmontieren oder man dachte, man kann in so einer Situation das einfach schnell retten. Auch auf dem Gelände von Lawra Peczerska befindet sich eine gerettete aus Borodjanka, ein Graffiti von Banksy. Nur weil das so gesichert war, dass das hinter der Panzerscheibe ist, wurde auch nicht jetzt beschädigt.
Sie haben ja schon das große Arsenal mit den Museen erwähnt. Eines der ältesten ukrainischen Filmstudios in Kiew ist beschädigt. Außerdem, es gab Angriffe auf große Städte, zum Beispiel in Kharkiv. Was können Sie uns sagen, was es da für Beschädigungen gibt?
Vom Anfang des Krieges hat man hier diese Strategie der verbrannten Erde verfolgt. Heute hat man wieder ein Kunstmuseum, einer der größten in der Ukraine, angegriffen. Es gab auch Bilder heute, dass auch selbst der Bürgermeister von Kharkiv geholfen hat beim Evakuieren von Objekten aus dem Museum. Man hat auch beschossen Korolenko-Bibliothek. Das ist auch eine sehr wichtige wissenschaftliche Einrichtung, nicht nur in der Ukraine. Da befinden sich sehr viele historische Bücher. Auch Nationale Universität, eine der größten der Ukraine, wurde heute beschossen. Dasselbe betrifft Stadt Dnipro. Man hat quasi gezielt Markenzeichen der Stadt beschossen. Dazu gehört Musikhaus mit historischen Orgeln, sehr, sehr wertvollen Orgeln und auch Kunstschule.
Sagt Małgorzata Lawrowska von Tatten von der Stiftung Obmin. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen guten Abend in Warschau.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine kleine, zarte Gestalt mit weißem Haar in einem schwarzen, eleganten Anzug mit Stehkragen. So trat Abdullah Ibrahim in seinen späten Jahren auf die Bühne. Mit einem kleinen, zarten Lächeln und blitzenden Augen. In Südafrika 1934 als Dollar Brand geboren, war der Jazzmusiker in seiner Heimat einerseits Vaterfigur, andererseits Integrationsfigur. Obwohl er schon in den 60er Jahren wegen der Apartheid sein Land verließ, international Karriere machte und zur Amtseinführung von Nelson Mandela zurückkehrte und für ihn spielte. Mit 91 Jahren ist Abdullah Ibrahim nach kurzer Krankheit gestorben.
Wie ein roter Faden ziehen sich die Soloalben durch sein Lebenswerk und durch die umfangreiche Diskografie. Und bis ins hohe Alter gab Abdullah Ibrahim auch immer wieder seine beeindruckenden Solokonzerte.
Piano solo is the possibility to extend that experience.
Solo Piano gibt einem die Möglichkeit, sich auszudehnen. Es lässt mir eine gewisse Offenheit, um in der Musik zu reisen, wohin ich will. Allerdings nicht zu weit, weil ich weiß, dass im Publikum Leute sitzen, die Geld für das Konzert bezahlt haben. Früher habe ich sehr viel freier gespielt und mehr Töne. Doch dann merkte ich, dass die Leute gar nicht verstanden haben, was ich da eigentlich machte. Deswegen halte ich meine Musik heute eher einfach und direkt.
Very simple and direct. Simple and direct language.
Abdullah Ibrahim hat sein Spiel über die Jahre immer weiter reduziert, bis keine einzige unnötige Note mehr zu hören war. Seine Solokonzerte legte er dabei in der Regel wie ein Medley an. Im ersten Teil eines Konzertes improvisierte er über neuen Stücken und Kompositionsideen, die er miteinander verknüpfte. Im zweiten Teil setzte er meist auf bekannte Themen aus seinem riesigen kompositorischen Schaffen. Auf hymnische Melodien, die er zerlegte, miteinander vermischte und wieder neu zusammensetzte.
The principle behind it is no mind. Because once you think, it's gone.
Das Prinzip dahinter ist keine Gedanken. Sobald du anfängst zu denken, ist eine Sache schon wieder verschwunden. Das ist ein ganz anderer Ansatz zu leben und Musik zu machen. Ich denke nicht dabei. Ich befinde mich ausschließlich im Moment und lasse alles fließen. Eine junge Pianistin in New York hat einmal verschiedene Soli von John Coltrane transkribiert und ihm das als Noten gegeben. Er meinte jedoch, ich kann das gar nicht spielen, das ist viel zu schwer.
You remember that? Yeah, yeah.
Musikalisch geprägt wurde Abdullah Ibrahim zunächst von der reichen Musikkultur Afrikas. Dann ist er aufgebrochen in die westliche Welt, immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Die Begegnung mit dem gerade erwähnten John Coltrane hat Abdullah Ibrahim vor allem in spiritueller Hinsicht die Augen geöffnet. Ibrahim ist den Pfad weitergegangen, hat in Japan studiert und mit Mönchen im Kloster gespielt, in China alternative Heilmethoden gelernt und einen Umgang mit der Zeit verinnerlicht, der unüberhörbar in sein Klavierspiel mit eingeflossen ist.
You see what has happened? You see, they took away time and gave us a clock. You see? Now we think time is the clock.
Die Zeit wurde abgeschafft und uns wurde eine Uhr gegeben. Nun denken wir, die Zeit ist die Uhr. Dabei handelt es sich um eine ganz andere Dimension. Einer meiner spirituellen Lehrer meinte einmal, viele Leute sagen, die Waffen beim Karate sind Arme und Füße. Doch das ist nicht richtig. Die eigentlichen Waffen sind Zeit und Raum und der Wechsel davon. Und das kann man auch auf die Musik übertragen. Die Idee des perfekten Timings ist es, zur richtigen Zeit an einem bestimmten Punkt anzukommen, mit einem Minimum an Anstrengung.
Is to arrive at a point at the right time with a minimum amount of effort.
Abdullah Ibrahim war auf der ganzen Welt zu Hause. Er lebte zwischen Kapstadt und New York, Japan und Deutschland. In seinem Heimatland Südafrika förderte er junge Musiker und hat Schulen mit aufgebaut. Und eines seiner ehrgeizigsten Ziele war es, die Lücken zwischen den Generationen zu schließen, erworbenes Wissen weiterzugeben. Der Begriff Jazz allerdings stieß bei ihm stets auf Ablehnung.
My interest is really not in jazz. They once asked Thelonious Monk, they say,
ich interessiere mich gar nicht für Jazz. Einst wurde Thelonious Monk gefragt, Monk, was glaubst du, in welche Richtung sich der Jazz entwickelt? Und Monk sagte, mir egal, am besten zur Hölle. Ich habe kein Interesse am Jazz. Mein früherer Englischlehrer, der auch ein Komponist war, hat mir einen sehr guten Rat gegeben. Er sagte, wenn du etwas schreibst, schreibe über das, was du am besten kennst. Und die Sachen, die ich am besten kenne, sind die Menschen um mich herum. Ich liebe meine Familie und meine Freunde.
The thing that I know best is the people that I live around with me, the family, my friends. It's just an experience.
Abdullah Ibrahim, Matthias Wegner erinnerte an den südafrikanischen Musiker, der mit 91 Jahren gestorben ist. Bildung gehört zur Kultur. Und Kultur beeinflusst wiederum maßgeblich den Zugang zu Kunst und Kultur. Das sei vorausgeschickt, wenn es jetzt um den Bildungsbericht 2026 geht. Erarbeitet von der Wissenschaft, gefördert von der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz, heute in Berlin vorgestellt. Besonders interessant, wie künstliche Intelligenz an Schulen in Deutschland genutzt wird. Nicht nur von Kindern, sondern auch von Lehrerinnen und Lehrern. Während nämlich vor 2 Jahren erst 11% KI für den Unterricht nutzten, sind es inzwischen mehr als 50%. Was gleich geblieben ist, das Gefühl von Unsicherheit. Uta Haug-Thum lehrt Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Politiker und Journalisten schreiben ihre Reden mit KI. Überrascht es Sie also nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer sich bei der Unterrichtsgestaltung das Leben mit KI auch leichter machen?
Das überrascht mich gar nicht und wundern tut es mich schon gar nicht, weil Lehrkräfte haben so viel zu tun und sind natürlich konfrontiert mit den ganz unterschiedlichsten Herausforderungen. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, sich die Arbeit zu erleichtern, ist es absolut nachvollziehbar. Machen die Kinder übrigens auch. Über 75% der Kinder machen die Hausaufgaben mit KI.
Aber ich habe es erwähnt, die Nutzung von KI ist begleitet bei Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland mit Unsicherheit und Skepsis. Sie fühlen sich nicht begleitet, die KI gut und verantwortungsvoll zu nutzen. Und ich frage mich nun wieder, wie passt das zusammen mit der Vorbildfunktion, die Lehrerinnen und Lehrer ja haben, wenn Fehler als Fakt an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben wird?
Also die Problematik besteht gar nicht so sehr darin, ein Tool richtig im Unterricht einzusetzen. Es geht vielmehr darum zu verstehen, dass wir jetzt wirklich am Rande eines disruptiven Veränderungsprozesses stehen und dass wir jetzt gemeinsam gesamtgesellschaftlich uns auf den Weg machen müssen, unser Bildungssystem weiterzuentwickeln. Weil angesichts künstlicher Intelligenz werden viele Aufgaben, die bisher eben Lehrkräfte selber erledigt haben oder auch Kinder selber erledigt haben, in der Form von KI übernommen werden kann. Und das ist ja nicht das Ziel, sondern wir müssen jetzt überlegen, wie können wir Lehr- und Lernsettings so gestalten, dass Kinder nicht nur damit umgehen, dieses Tool zu nutzen, sondern dass sie Lernsettings vorfinden, die sie dazu befähigen, die ihnen einen Kompetenzerwerb ermöglichen, den sie eben brauchen, um mit einer fortschreitenden Technologieentwicklung umzugehen, um mit Komplexität umzugehen und um diesen Wandel, der ja nicht nur technologisch ist, sondern soziokulturell aktiv mitzugestalten.
Das heißt aber wiederum, die Lehrerinnen und Lehrer müssen darin geschult werden, in etwas, was, wie Sie gesagt haben, weiterentwickelt werden muss. Welche Probleme gibt es denn beim Status quo für Sie?
Also momentan fehlt es wirklich substanziell an Fort- und Weiterbildungen, die zum einen fokussieren auf das technologische Verständnis, das natürlich bei Lehrkräften erstmal da sein muss, aber auch ein Verständnis für eine veränderte kulturelle Rahmung. Diese Kultur der Digitalität, diese Gemeinschaftlichkeit, auch die veränderten kulturellen Praktiken, die ja auch beispielsweise in Social Media passieren, Gemeinschaftlichkeit, Referenzialität, Algorithmizität, das sind Grundlagen, die verstanden werden müssen, auf beiden Seiten, Kinder wie ihre Lehrkräfte, um dann in diesem veränderten kulturellen Rahmen auch eben Lehr- und Lernsettings zu gestalten und vor allem auch Prüfungsformate, die die Kinder dann befähigen, mit diesen Veränderungen umzugehen.
Inwiefern arbeiten Sie an dieser Weiterentwicklung? Was sind da für Sie die wichtigen Aspekte, die Sie versuchen, in praktische Handhabe umzusetzen?
Ich arbeite derzeit an unterschiedlichen Projekten. Man kann es vielleicht ganz gut verstehen anhand eines Projekts, das heißt Robot erzählen. Mir ist es ganz wichtig, dass Lehrkräfte mit ihrer Sprache arbeiten und hier gerade für Kinder aus nichtdeutscher Erstsprache so ein Sprachbad ermöglichen. Jetzt ist es aber schwierig für die Lehrkräfte, 25 Kinder gleichermaßen zu erreichen. Und was wir derzeit haben, ist ein KI-basierter humanoider Roboter, dem wir das Geschichtenerzählen beibringen und der sehr adaptiv mit Kindern in den Dialog gehen soll. Und was man in dem Projekt sieht, ist, dass die KI ja die Lehrkraft nicht ersetzt, aber dass die hier unterstützend einen wichtigen Part in einer erzählfreundlichen Umgebung spielen kann und Kindern besonders auf ihre Interessenlagen eingehen und vor allem auch auf ihre sprachlichen Möglichkeiten, was die Lehrkraft natürlich noch viel besser kann. Aber sie kann sich dadurch in gewisser Weise entlasten, kann Kleingruppen auch hier in den Dialog mit der KI treten lassen. Und was ich dadurch zeigen will, ist eben nicht, dass KI einfach nur ein Werkzeug ist, das bestimmte Tätigkeiten übernimmt, sondern dass es in einer aktiven Mensch-Maschine-Interaktion zu einem Kompetenzerwerb der Kinder führen kann und vielfältige Potenziale entfalten, ohne die genuine Rolle der Lehrkraft dadurch zu schmälern. Und mit diesen Möglichkeiten kann KI wirklich tolle Anlässe und Gelegenheiten schaffen, um diese Leistungsentwicklung der Kinder zu begleiten und ihnen dann aber auch adaptiv entsprechende Lernangebote zu machen.
Also Sie verteufeln nicht die KI, Sie haben gesagt, was vorteilhaft eingesetzt werden kann, aber andererseits die Entwicklung der künstlichen Intelligenz auch in ihrem Tempo überrollt uns ja alle. Deshalb frage ich mich, inwiefern Lehrerinnen und Lehrer im Hier und Jetzt, und Sie haben es gesagt, 75% aller Schülerinnen und Schüler nutzen auch KI, wo wir stehen, wenn Fehler für Fakten gehalten werden und was das für unsere Gesellschaft und für unsere Kultur bedeutet, solange noch entwickelt wird, damit sinnvoll umzugehen.
Wir brauchen hier wirklich ein höheres Tempo. Also zum einen die Akzeptanz, aber auch was eine gemeinsame Vision von einer Schule der Zukunft angeht. Also es wäre ein fataler Fehler, jetzt dieses vermeintliche Werkzeug KI im bestehenden Unterricht zu integrieren. Das macht es ja nicht besser, wenn ich mit KI ein 20-fach differenziertes Arbeitsblatt mache und die Lernprozesse der Kinder sich nicht verändern. Also die sitzen dann immer noch da und füllen die Arbeitsblätter aus. Also wir brauchen ein Verständnis dafür, dass beispielsweise der Schreibprozess sich durch KI natürlich verändert. Das heißt aber nicht, dass für Kinder das Schreiben weniger bedeutsam ist, sondern sie müssen nach wie vor stabile Schreibkompetenzen erwerben, natürlich in der Lage sein, Inhalte zu verschriftlichen, aber auch dazu in der Lage, die KI zu nutzen, beispielsweise fürs Feedback, das Feedback auch anzunehmen, ihren eigenen Schreibprozess weiterzuentwickeln und so ko-kreativ im Austausch mit der Technologie sich weiterzuentwickeln. Also nicht dumm werden deswegen, sondern die Möglichkeiten nutzen für den eigenen Lernerfolg. Und das ist die Aufgabe der Schule, die Kinder dabei zu begleiten. Also es geht nicht darum zu sagen, wir lassen das jetzt erstmal weg und üben erst an den Basiskompetenzen, sondern das ist ein integrativer Prozess, der natürlich jetzt nicht die ganze Zeit die KI integriert, aber in Phasen und bereits in der Grundschule den Kindern den Kompetenzaufbau ermöglicht, den sie dann brauchen, um kontinuierlich mit dieser Technologie umzugehen. Es gibt eine aktuelle Studie, ICILS-Studie, die zeigt, dass 8-KlässlerInnen im Umgang mit digitalen Technologien, vor allem an nicht-gymnasialen Schulen, zu über 50% nicht mal die Basiskompetenzen erreichen. Und das ist fatal in unserem Bildungssystem, weil dann wiederum nur die Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern zu Hause die Unterstützung kriegen und dann natürlich KI und auch andere digitale Medien für ihren Kompetenzerwerb nutzen. Die anderen Kinder haben in der Schule, wenn es nicht genutzt wird, keine Gelegenheit und zu Hause auch keine Möglichkeit, hier Zugänge zu erfahren. Und dann kommt es zu dieser Spaltung und zu einer starken Abhängigkeit, wo wir ja wirklich in Deutschland Spitzenreiter sind, eben von dem, was die Kinder im Elternhaus mitbekommen, also von ihrer Herkunft, ihrem bildungsnahen oder fernen Elternhaus und einer entsprechenden Leistungsentwicklung in der Schule. Und daran müssen wir arbeiten, eben daran, dass Kinder vor allem in der Schule vielfältige Zu- und Umgangsweisen mit neuen Technologien erlernen.
Wir müssen daran arbeiten. Wo steht denn da Ihrer Meinung nach die Politik? Wie fühlen Sie sich gehört?
Diese Unterstützungskultur, da wünsche ich mir auch eine administrative Rahmung. Das ist ein transversaler Prozess, also über die Ebenen hinweg eine Arbeit an einer gemeinsamen Idee einer Schule der Zukunft. Und da sehe ich die Administration eben vor allem natürlich im Bereich der Ausstattung, aber auch im Tragen dieses Prozesses, der auch gewollt ist. Wenn es immer heißt, nein, das hat uns auch nicht geschadet, wir machen weiter wie bisher, dann wird es diese Veränderungsprozesse nicht geben. Da muss man auch die Eltern mit in den Blick nehmen, die ja häufig Schule auch nur so erlebt haben wie eben in der eigenen Zeit. Und eben diese gemeinsame Vision auch entfalten über partizipative Formate, über gemeinsame Denkräume, auch Erfahrungsräume, die es braucht, um dieses veränderte Lehren, Lernen und Prüfen zu verstehen.
Es gibt viel zu tun im deutschen Bildungssystem. Vielen Dank an Professorin Uta Haug-Thum von der Uni München. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Abend.
Kulturnachrichten.
Mit Heino Rindler.
Die Bremer Buchhandlung Golden Shop hat ihre Fassade neu gestaltet. Auf einer gelben Stoffplane sind nun Zitate von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zu lesen. Weimer hatte den Laden und zwei weitere Buchhandlungen von der Liste der Preisträger für den Buchhandlungspreis 2026 gestrichen. Der mit Steuergeld finanzierte Preis dürfe nicht an Feinde des Staates gehen, hieß es damals. Im Zuge der Debatte wurde Kritik an einem Schriftzug auf der Fassade des Golden Shop laut. Dort stand unter anderem »Deutschland, verrecke bitte«. Dabei handelt es sich um ein Zitat der Punkband Slime. Die Hauswand wurde nun im ähnlichen Stil mit Zitaten von Weimar umgestaltet. Dort prangen jetzt Aussagen wie »Das ist überhaupt nicht als Kulturkampf gedacht« oder »Europa vermehrt sich nicht mehr biologisch«. Auch das Schaufenster hat sich verändert. Dort sind ein goldgerahmtes Porträt des Ministers und Ausgaben seiner Bücher wie »Das konservative Manifest« zu sehen. Für ihr musikalisches Langzeitprojekt hat die Bach-Stiftung St. Gallen die mit 10.000 Euro dotierte Bach-Medaille der Stadt Leipzig erhalten. Die Stiftung in der Schweiz plant bis 2028 das gesamte Vokalwerk von Johann Sebastian Bach aufzuführen. Dies sei maßstabsetzende Vermittlungsarbeit, teilte das Leipziger Bachfest mit. Seit 2006 bietet die Stiftung monatliche Vokalkonzerte an. Mit dem weltweit einzigen Langzeitprojekt werde beispielhaft die Vokalmusik Bachs vermittelt, die insgesamt mehr als 250 Kompositionen umfasst: Kantaten, Passionen und Messen. Die Kombination aus Konzert, Analyse und digitaler Dokumentation sei ein Modellfall nachhaltiger Musikvermittlung und ermögliche einen neuen Zugang zu Bachs Werken. Die Aufführungen werden gefilmt und stehen weltweit kostenlos auf der Online-Plattform bachipedia.org zur Verfügung. Sie hatten seltene Ausgaben russischer Literaturklassiker aus französischen Bibliotheken gestohlen. Dafür sind nun 6 Georgier von einem Gericht in Paris zu Haftstrafen von bis zu 7 Jahren verurteilt worden. Das berichtet die österreichische Tageszeitung Der Standard. Die 6 Angeklagten hatten auch in Deutschland, der Schweiz, Polen und Tschechien Bücher gestohlen. Im Gesamtwert von mehreren Millionen Euro. Darunter Werke von Alexander Puschkin, Nikolai Gogol und Michail Lermontow. Den Ermittlern zufolge fotografierten die Diebe die Bücher und kehrten später zurück, um sie durch Fälschungen zu ersetzen. 2024 wurden die Täter festgenommen. Die durch die US-Fernsehserie Alf bekannt gewordene Schauspielerin Anne Skedeen ist tot. Sie starb im Alter von 77 Jahren, wie ihr Agent bestätigte. Skedeen spielte in der erfolgreichen Sitcom die Mutter Kate Tanner. Diese nimmt den außerirdischen Alf bei sich auf, nachdem er mit seinem Raumschiff versehentlich in die Garage der Familie kracht. Alf stellt das Leben der Tanners auf den Kopf, unter anderem, weil er dem Kater Lucky nach dem Leben trachtet. Katzen sind seine Lieblingsspeise. Zu Alfs Markenzeichen zählten auch freche Sprüche. Auf Deutsch wurde der Satz »Null Problemo« legendär. Die Serie lief in den USA von 1986 bis 1990 und wurde auch in Deutschland zum Fernsehhit.
Wer Bücher wirklich liebt, der hängt nicht nur am Inhalt, sondern auch an der Verpackung, die Augenweide und Fingerfreude sein kann. Die Stiftung Buchkunst hat heute in Berlin bekannt gegeben, wer aktuell die 25 schönsten deutschen Bücher, vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung gemacht hat, Gesamtkunstwerke durch die Arbeit von Grafikdesignern und Typografen. Der Gestalter Lukas Licini gehörte zur Jury, die in 5 Kategorien 77 Bücher auf die Shortlist gesetzt hatte. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Welches der Bücher, für das Sie votiert haben und das jetzt zu den Gewinnern gehört, ist für Sie das Schönste?
Es gibt einen Titel, der mich sehr beeindruckt hat, über eine Transgender-Person, Künstler, Künstlerin. Und es hat die Arbeiten dieser Person einfach stark umgesetzt. Die Gestaltung und der Inhalt flossen harmonisch ineinander.
Wie?
Ja, mir hat einfach gefallen, wie die Gestalter geschafft haben, diese Vielschichtigkeit, diese postmoderne Haltung der Kunst übertragen in Layout, Typografie, Entscheidung zu Papier. Das hat mir enorm gut gefallen, weil das auch geschafft hat, so einen Dialog herzustellen. Und als Gesamtes war das sehr stimmig und irgendwie konsequent durchgezogen. Und das hat mir gut gefallen. Es war jetzt ein Buch aus einer Kategorie, es gibt ja 5. Deswegen ist es jetzt nicht, würde ich sagen, stellvertretend für alle. Es sind alle sehr unterschiedlich.
Genau, Literatur, Wissenschaft, Sachbuch, Kinder-, genau, Jugendliteratur. Genau. 600 Einreichungen hat es gegeben. 77, habe ich gesagt, auf der Shortlist. 25 sind heute Abend ausgewählt worden. Wie hat Ihre Jury über die Kriterien zur Preisvergabe diskutiert? Zählte da mutiges Material mehr als eine extravagante Schrift oder eine ausgefallene Form? Wie war das?
Ich glaube, was schön ist an der Jury, dass jede Person aus einem anderen Bereich der Verlagsbranche kommt oder des Buchhandels oder der Produktionskette vom Büchermachen. Und jede Person schaut mit sehr eigenen Augen drauf. Aber als gesamte Gruppe gibt es dann so einen sehr geschärften Blick. Die Personen aus der Herstellung schauen mehr, ist die Bindung gut gemacht, ne? Ist das Buch gut verarbeitet? Gibt es irgendwelche Fehler, die vielleicht nicht sein sollten? Ich als Grafikdesigner, Gestalter, Typograf schaue natürlich mehr auf Schriftwahl, Satzspiegel, Layout. Jeder schaut auf seine Bereiche, aber hat natürlich das Ganze im Blick. Und am Ende geht es nicht um das teuerste Buch oder das edelste Buch oder so, sondern man kriegt, glaube ich, relativ schnell so ein Gefühl dafür, dass hier viele Entscheidungen getroffen worden sind, die stimmig sind zum Inhalt, zueinander. Und das ist dann wirklich, wie Sie meinten, so ein Gesamtkunstwerk. Das stimmt so von vorne bis hinten und kristallisiert sich dann langsam so raus. Bei den Diskussionsrunden, bei der Sichtung merkt man so nach und nach, okay, da sind einfach ein paar, die mehr im Kopf geblieben sind, ein paar, die einfach innovativer sind, mal mutiger sind. Aber es geht nicht darum, wer hat jetzt das teuerste Papier oder wer hat die meisten Seiten. Also das ist überhaupt nicht das Kriterium. Es ist Vielschichtigkeit, ja.
Ich würde gerne Ihr Stichwort edel und aber auch das Stichwort teuer aufnehmen. Die Stiftung Buchkunst feiert dieses Jahr ja ihren 60. Geburtstag und seit 1929 die schönsten deutschen Bücher. Ungefähr zu dieser Zeit sagte der Verleger Samuel Fischer, ein Buch muss so viel kosten wie ein paar Schuhe. Ist Buchkunst elitär?
Seitdem wir ja immer mehr digitale Medien in unserem alltäglichen Leben haben, gab es auch so eine Art Gegenstrom, Gegenbewegung der letzten Jahre, dass Bücher zu Sammlerstücke wurden, sehr opulent gestaltet, sehr teuer produziert. Auch Literaturklassiker, die nochmal rauskamen, ne, mit sehr aufwendiger Ausstattung und so. Und ich kann das verstehen, das macht natürlich auch das Buch teurer. Und ich glaube, da kommt dieser elitäre Gedanke. Ne, so, sollte nicht ein Buch eigentlich für alle bezahlbar bleiben, niederschwellig sein auf eine Art und Weise? Deswegen, ich kann diese Entwicklung nachvollziehen. Ich finde aber eigentlich auch mit wenig Budget ein tolles Buch zu machen, geht sehr gut. Verlage haben es nicht leicht mit Inflation, Papierkosten und Strom. Das macht natürlich auch den Preis des Buches nicht geringer, aber elitär sollte es nicht sein eigentlich, finde ich.
Wie sieht es mit der Auftragslage in Ihrer Branche aus?
Also die letzten Jahre mit Kulturkürzung und so, natürlich hat man das gespürt. Ich glaube, viele GrafikdesignerInnen haben das gespürt, dass die Auftragslage an manchen Enden ein bisschen dünner wurde. Es ist schon schwierig, nur von der Buchgestaltung zu leben. Deswegen glaube ich, die meisten, die wir kennen, haben natürlich mehrere Gestaltungsbereiche, für die sie arbeiten und so. Aber ja, ich glaube, es ist eine enorme Herausforderung für die Verlage, diesen Spagat zu schaffen. Bücher, die nicht exorbitant teuer werden und trotzdem dem Weltmarkt gerecht sein und klarzukommen.
Was lässt Ihnen als Gestalter bei der Buchkunst das Herz aufgehen, wenn Sie machen dürfen, was Sie wollen? Oder ist es wie bei den Architekten, die auch nicht mehr unbedingt machen können, was sie wollen, sondern den Vorgaben ihrer Auftraggeber folgen müssen? Also was macht Ihnen am meisten Spaß? Wo denken Sie, hier geht Ihr Beruf so auf, wie Sie ihn sich optimalerweise wünschen?
Also die schönsten Momente, wenn man als Gruppe irgendwo hinkommt, wo man anfangs überhaupt nicht vorgestellt hätten können, dass man diesen Weg geht. Und das Resultat ist noch viel aufregender und schöner, als man sich hätte vorstellen können, hätte man es alleine gemacht. Und ich glaube, das ist natürlich eine tolle Teamarbeit. Das spiegelt so ein bisschen das Büchermachen wieder. Ne? Also alle, die mitreden, von Marketing bis Herstellung, Produktion, Designer, die Autorinnen. Wenn alle an einem Strang ziehen und schaffen, auch aufeinander zu hören, Argumentationen mitzunehmen, zu reagieren, respektvoll miteinander Entscheidungen zu treffen und einig zu werden, dann entsteht meistens schon ein tolles Produkt, was es so nicht geben würde, wenn jetzt nur ein oder zwei Personen daran arbeiten. Und wenn das aufgeht, das sind eigentlich die schönsten Momente.
Wir haben schon darüber gesprochen, unsere Welt ist digitalisiert, soziale Medien sind fix, die Aufmerksamkeit kurz. Viele Menschen nutzen inzwischen Lesegeräte und haben gar kein Buch mehr wirklich in der Hand. Ist die Liebe zu einem Buch als Kunstwerk auch eine Generationenfrage?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das wirkt vielleicht manchmal so, aber ich glaube, das kommt auch in Wellen immer wieder. Ich glaube, es gibt so eine Art Gegenbewegung, wenn man zum Beispiel sieht, dass Leute versuchen, ihre Handys weniger zu benutzen und holen sich dann Apps, um die anderen Apps zu sperren. ich glaube, das Buch oder die Zeitung oder das Radio, das sind alles so entschleunigte Medien. Die sind ja weiterhin da. Und ich glaube, gerade als Gegenentwurf zu schnellen digitalen Medien, die ja sehr marktorientiert sind, ich glaube, dass die langsamen Medien, sagen wir so, dafür wird es immer Interesse geben, auf jeden Fall.
Sagt Lukas Liceni, Jurymitglied für die 25 schönsten deutschen Bücher 2026. Die Auszeichnungen werden am 4. September vergeben. Zeitgleich beginnt im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main auch die Ausstellung der Stiftung Buchkunst zu ihrem 60. Geburtstag. Schön, dass Sie da waren. Danke.
Vielen Dank.
Das Holocaust-Museum in Los Angeles. 1961 wurde es von Überlebenden gegründet, war pädagogischer Vorreiter und initiierte die ersten Begegnungen zwischen Shoah-Opfern und Nazitätern. Nach einer großen Renovierung ist es jetzt wieder eröffnet worden und Kerstin Zim war dort, weil es auch eine neue, runde Ausstellung zeigt.
Hugo Meisel founded this, the Mitropa Cup, which is the first European Cup.
Kurator Ronan Dorfin zeigt auf einen silbernen Pokal, auf den Besucherinnen und Besucher vom Eingang aus direkt zugehen. Er hat die Aufschrift Coup de l'Europe Centrale und ist der erste Pokal für einen europäischen Fußballwettbewerb. Erfunden hat ihn 1927 der jüdische Fußballspieler, Trainer und Chef des österreichischen Fußballverbandes Hugo Meisel. Der Pokal galt als verschollen, bis Ronan Dorfin nach ihm suchte.
Der letzte Sieger war der bosnische Verein FC Bordac Banja Luka während des Balkankrieges 1992. Ich bin oft auf dem Balkan und wusste, er ist dort irgendwo, und ich habe ihn gefunden. Banja Luka war auch sehr froh. Sie wurden als Arbeiterverein gegründet und haben die Olympischen Spiele 1936 in Berlin boykottiert. Dass der Pokal in dieser Ausstellung ist, ist, als würde ein Kapitel geschlossen.
Weltweit forschten die Kuratoren von The Beautiful Game, The Untold Story nach Artefakten und Informationen über den Zusammenhang von Fußball und jüdischem Leben. Entstanden ist eine Sammlung von Ausstellungsstücken, die es so noch nie zu sehen gab. Darunter das Gemälde einer österreichischen Sponsorin für Frauenfußball, die zerbrochene Brille eines exekutierten ungarischen Trainers, der Fußball, den eine Widerstandskämpferin nach Israel mitnahm und ein mit Kinderhand illustriertes Notizbuch aus dem Ghetto Theresienstadt. Ronan Dorfin.
Die Kinder in Theresienstadt haben eine Zeitschrift gemacht, in der sie über die Fußballliga im Ghetto schrieben. Ein Junge namens Ivan Pollack schreibt darin: Wir werden schwere Zeiten durchmachen, aber die Zeitschrift wird unser Freund sein und wir werden es schaffen. Diese Kinder wurden alle ermordet. Keines von ihnen hat überlebt.
Der erweiterte Campus des Holocaust-Museums strahlt mit seiner geschwungenen weißen Fassade von einem Hügel am Rand eines Parks mitten in Los Angeles. Die Stadt hat dafür öffentliches Land zur Verfügung gestellt. Zur Eröffnung kommt die politische Prominenz der Metropole. Stadträtin Katie Jaroslawski spricht von der Dringlichkeit, sich der Geschichte des Holocaust zu stellen.
Dieses neue Zentrum konfrontiert die Besucher mit der Geschichte und den Zeugnissen davon, was passiert, wenn eine Gesellschaft ihre Nachbarn entmenschlicht, Hass normalisiert und sich vom Leid anderer abwendet. Der Holocaust begann nicht mit den Lagern, sondern mit Gesetzen, Propaganda, Ausgrenzungen und dem Schweigen von Menschen, die es besser wussten.
Nach den Reden wird die neue Ausstellung geöffnet.
Und wir haben halt auch diesen Timeline-Modus.
Im hinteren Teil des Ausstellungsraums erklärt Lena Zirkel eine digitale Landkarte. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Sportmuseum, das auch zur Ausstellung beigetragen hat.
Und dann, wenn man halt später in die 30er Jahre geht.
Mit Hilfe der Karte können die Besucherinnen und Besucher Lebenswege jüdischer Fußballspieler von den 1920er bis 1960er Jahren verfolgen. Erfahren, wohin sie flüchteten, ob sie in ein Ghetto kamen oder ein Konzentrationslager.
Und ab den 40ern kann man mal gucken, wo Auschwitz hier, fängt Auschwitz an, wo immer mehr Punkte Richtung Auschwitz auch gehen und auf die Person draufklicken.
Und erfährt zum Beispiel mehr über den deutschen Nationalspieler Julius Hirsch, der in Auschwitz ermordet wurde, über den ungarischen Fußballer Ferenc Sas, der nach Argentinien floh und in Buenos Aires für die Boca Juniors spielte, und über die österreichische Geschäftsfrau Ella Zirner-Zwieback.
Ja, die österreichische Damenfußballunion in den 30er Jahren als Präsidentin geleitet hat und mitgefördert hat und die dann auch aufgrund ihres jüdischen Glaubens halt nach New York fliehen musste mit ihrer Familie.
Den Abschluss der Ausstellung bilden die Biografien von HSV-Spieler Otto Tullharder und dem ungarischen Trainer István Todpotia. Harder wurde nach seiner Fußballkarriere KZ-Kommandant. Todpotia verhalf hunderten Juden zur Flucht und die Nazis exekutierten ihn wenige Tage vor der Befreiung Budapests. Eine Gegenüberstellung, die eines klar machen will, sagt Kurator Alon Sander.
Letztendlich sollte jedes Schulkind, jeder Student, der hinkommt, davor stehen und wissen, man hat die Wahl. Man hat die Wahl auf der Seite oder auf der Seite. Der Fußball ist hier nur wirklich nebensächlich. Letztendlich ist das nur ein Vehikel, um diese Geschichten zu erzählen.
Und durch den internationalen Blickwinkel des Sports eröffnet diese Ausstellung tatsächlich neue Perspektiven auf die Geschichte des Holocaust.
The Beautiful Game, unerzählte Fußballgeschichten im Holocaust-Museum in Los Angeles.
Fazit.
Florian Werner lässt jetzt in seiner Kulturpresseschau Vulkane sprechen, berichtet von einer Bück-Manager-Karriere und das, was in unserer aller Köpfen vor sich geht.
Ich kenne keine linke und keine rechte Nudel, verkündete einst der Komiker Loriot. Es gibt nur eine deutsche Nudel. Mag sein, aber es gibt offenbar linke und rechte Gehirne. Zumindest, wenn man der Philosophin und Politikwissenschaftlerin Lia Yu folgt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die sich selbst als liberal bezeichnen und politisch eher links verorten, mehr graue Hirnmasse in einer Hirnregion namens anteriorer zingulärer Kortex haben, erklärt sie im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Das deutet auf eine höhere Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten hin, denn dafür ist dieser Bereich zuständig. Konservative Gehirne hingegen, erklärt Yu weiter, täten sich mit solch unklaren Situationen sowie der Regulierung von Emotionen generell schwerer. Sie können zum Beispiel schlechter mit Angst umgehen. Es ergibt deshalb Sinn, dass Konservative eher Kontrolle und klare Lösungen präferieren. Yu will das nicht abwerten, meint aber, dass die Fähigkeit, Fremdheit zu ertragen, für den Fortbestand der Demokratie unabdingbar sei und darum trainiert werden müsse wie ein Muskel. Die liberalen Eigenschaften haben in unserer Weltlage an Bedeutung gewonnen, weil sie hochkomplex ist. In einer globalisierten Welt müssen wir ständig mit Menschen kooperieren, die nicht aussehen wie wir, die eine andere Kultur leben und politisch anders eingestellt sind. Um diese Menschen geht es auch in dem neuen Buch von Ulf Poschardt namens Bückbürgertum. In der Süddeutschen Zeitung zeigt sich Jens Christian Raabe durchaus angetan von dem Werk des Kollegen aus dem Springer Verlag, der sich nach seinem Bestseller Shit-Bürgertum über das vermeintlich linksliberale Milieu nun dem konservativen Spektrum zuwendet. Sein Stil mag in seinem zornigen Überschwang manchmal etwas erratisch sein, hier und da etwas eitel, meint Raabe. Verlass aber ist auf den freien, radikalen, liberalen Poschardt, der bereit zu sein scheint, den Kulturkampf für die bürgerlich-konservative Sache vorerst ganz allein aufzunehmen. Auch gegen die eigenen Leute selbst, bis die Luschen endlich in die Puschen kommen. Natürlich lasse es sich der einstige Popjournalist Poschardt nicht nehmen, aus seiner titelgebenden Metapher noch die letzte schiefe Pointe herauszuwringen. Es gibt die Bückboomer, Bückenförde, den Bückintellektuellen, das klar grüne Bücken, aber auch die Bückmanager-Karriere. Aber, schreibt Raabe, als temperamentvolle Kulturgeschichte des Landes, als eine Art Kritik der kleinen Vernunft, ist Bückbürgertum ein durch und durch ungewöhnliches Buch, dem man viele Leser wünscht. Selbstkritische, nicht schadenfreudige. Und damit ab nach Italien. In einer Stadt, die des Bückbürgertums rundum unverdächtig ist, ja, die im Gegenteil als besonders unbeugsam, aufrecht in den Worten des Weltjournalisten Max Dax als stolz gilt, nämlich nach Neapel. Die 4,4 Millionen Einwohner sind eingekreist vom Vesuv, von den phlegräischen Feldern und vor allem von einer unter der Stadt blubbernden gigantischen Magmablase, schreibt Dax. An einem solchen Ort, wo eine einzige Eruption tausende Jahre Geschichte einäschern könnte, bekommen die Lieder, die hier geschrieben werden, eine tiefere Bedeutung. Konkret meint er den Sänger Liberato, der stets nur mit einer goldenen Maske auftritt und gerade ganz Italien in Ekstase versetzt. Selbst die Sprachbarriere, Liberato singt auf Neapolitanisch, habe seiner landesweiten Popularität nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, schreibt Dax. Vielleicht sei es gerade die seismische Situation, die seinen Liedern solche Wucht verleihe. Vielleicht ist gerade die Sprache der Vulkane eine unverbrauchte, glaubwürdige Sprache der Liebe.